Jakobus Kapitel 1, Verse 2 und 4 dienen uns heute als Predigttext. Und ich kann euch sagen, gestern, als ich denke über diesen Text oder über diese Predigt heute Morgen, die ich vorbereitet habe, ständig nach. Und ich denke, diese Predigt ist eine der schwierigsten Predigten für mich überhaupt. Weil diese Dinge, die wir heute gemeinsam anschauen, die, weiß nicht, ob ich sagen kann, ich erlebe das oder ich habe das schon erreicht, sondern, und wir verstehen das. Ja, es geht nicht darum, was wir schon erreicht haben oder was wir leben als gläubige Menschen. Es geht darum, gerade auch in der Betrachtung des Wortes Gottes zu sehen, was sagt Gott eigentlich, wie wir leben sollen. Und wenn wir noch nicht so leben, wenn wir noch nicht so empfinden oder denken, dann ist nicht das Wort Gottes verkehrt, dann ist etwas mit mir nicht richtig. Und in dieser Weise werden wir sehen, wir wachsen alle. Ja, wir werden nie den Punkt erreichen, wo wir sagen können, ich weiß schon alles, ich habe schon alles erlebt, ich kann nicht mehr wachsen oder ich brauche nicht mehr wachsen. Wir wachsen alle. Ich lese uns den Text aus der Elberfelder Übersetzung. Ja? Vers 2, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, auf das ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, lesend diesen Text wird uns bewusst. Du musst uns einfach Gnade geben, du musst uns dein Wort aufschließen und diese Dinge, die du hier so sagst, uns verständlich machen, gerade durch den Heiligen Geist. Und darauf vertrauen wir. Wir wissen, dass du es tun willst und du es möchtest, dass wir genauso, wie du es sagst, genauso auch leben. Und zwar in dieser Fülle des Geistes, die du eigentlich jedem deiner Kinder schenken willst. Anbetung sei dir. Amen. Ich möchte drei Dinge im Voraus sagen, bevor wir uns in den Text hineinbegeben. Erstens wird uns bewusst, dass das, was wir eben gelesen haben, nie ein Mensch wirklich so sagen würde. Stattdessen hören wir gerade von den Wohlstandspredigern, alles wird gut, sobald du Jesus annimmst, wirst du reich und du wirst schön und dies und jenes, so ein Quatsch. Und hier in Jakobus lesen wir genau das Gegenteil. Ja? Und von daher wird uns bewusst, das, was wir hier lesen, hat nicht ein Mensch einfach so geschrieben, sondern es ist das Wort Gottes an uns Menschen. Das ist das Erste. Zweitens, auch wichtig, wir erkennen, dass das, was wir hier lesen, eigentlich in einer Befehlsform wiedergegeben wird. Das heißt, hier sagt Gott nicht einfach, naja, ihr könnt ja vielleicht so leben, sondern Gott gibt uns als Lesern einen Befehl. Und wir wissen genau den Unterschied zwischen einem Befehl und einem Vorschlag. Ja? Und drittens, dieser Befehl richtet sich nicht an die Menschen allgemein. Wird uns auch bewusst, aber ich will das noch einmal unterstreichen. An wen richtet sich der Befehl? An die, es steht Brüder. Und der Begriff Brüder steht als ein Überbegriff für alle wiedergeborenen Menschen. Nun, der erste Abschnitt des Jakobusbriefes, das heißt, die ersten 12 Verse eigentlich sind es, die sprechen oder die behandeln die Realität der Anfechtungen oder Versuchungen oder Prüfungen, ja, die in unser Leben als Christen kommen. Das ist die Realität. Ja? Auch wenn manche Prediger sagen, oh nein, Ja, so etwas wird dir nie passieren, wenn du dein Leben Christus anvertraut. Nur Gutes wird dir passieren. Naja, Gutes in dem Sinne, Gott meint es gut mit uns. Und das, was uns passiert, auch diese Prüfung, Anfechtungen und Versuchungen, die sind gut für uns. Und wir sehen auch, warum sie gut sind. Und hier in den ersten vier Versen, die wir gemeinsam eben gelesen haben, ja, haben wir also den ersten ganz praktischen Befehl Gottes im Zusammenhang der Anfechtungen, Prüfungen in unserem Leben als Christen. Ja? Und nicht nur das, wir haben in diesem Text auch eben die Erklärung, die der Heilige Geist zu diesem Befehl gibt. Also das ist auch interessant. Gott hätte einfach sagen können, so ist es, gehorche. Und das wäre genug. Aber Gott erklärt uns, ja, seinen Befehl, warum er das so sagt, warum er das so seinen Kindern befiehlt. So, als erstes, und nicht nur das, wenn wir zum vierten Vers kommen, sehen wir auch, dass uns das Ergebnis des Ganzen gezeigt wird. Aber ein Schritt nach dem anderen, so wollen wir zunächst einmal den Befehl uns noch einmal anschauen in Vers 2. Elberfelder Übersetzung sagt, achtet es für lauter Freude. Im Deutschen könnte es heißen, für pure Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallet. In manchen Übersetzungen steht Anfechtungen, Prüfungen. Ich lese zum Beispiel aus der neuen Genfer Übersetzung, steht folgend geschrieben. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Sehr schön. Als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ich würde das nie so sagen, aber das Wort Gottes sagt es so. Ja? Und wir sehen auch Jakobus, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, er redet nicht so lange um den Brei herum, und es ist interessant in diesem Brief auch festzustellen, ein Vers, haben wir den Gruß. In dem Gruß haben wir sehen wir, wer das schreibt, an wen es geschrieben wird. Und eigentlich wird nicht allzu viel gesagt. Ein Vers und dann fällt praktisch Jakobus, wie man im Deutschen sagt, er fällt mit der Tür ins Haus. Habt ihr schon den Begriff mal gehört? Mit der Tür ins Haus fallen. Das heißt, er macht keine lange Vorrede, sondern bumm, er kommt rein, fällt mit der Tür ins Haus. Und wir als Leser, wir sind natürlich überrumpelt. Ich bin überrumpelt, ich lese das, ich verstehe die Worte, ich verstehe den Zusammenhang, aber das Konzept als solches, ja, das ist einem schon fremd, so ein bisschen befremdend oder so. Es ist nicht einfach zu verkraften, sagen wir einmal so. Ja? Wie soll ich mich denn als Mensch freuen über all die Prüfungen in meinem Leben? Wie geht das? Und ihr Lieben, Versuchungen, Leiden, Prüfungen aller Art sind uns ja nicht fremd. Ich weiß nicht, ist jemand von euch ausgenommen? Seid ihr nie versucht worden? Habt ihr nie Prüfungen erlebt? Irgendwelche Art? Jeder von uns hat mit irgendetwas zu kämpfen gehabt oder ist immer noch am Kämpfen. Ja, wir kennen das. Das ist eine Realität unseres Lebens. Versuchungen, Leiden, Prüfungen aller Art, das kennen wir. Ja, wir haben familiäre Schwierigkeiten, wir haben Stress mit unseren Nachbarn oder mit unseren Kollegen, wir haben gesundheitliche Probleme und. Ja, das sind alles Anfechtungen in unserem Leben. Und wir kennen das sehr, sehr gut. Unser Leben ist angefüllt, können wir sagen, mit Anfechtungen aller Art. Und das Wort, was hier gebraucht wird für Anfechtungen, es spricht auch von Provokationen oder von bösen Erfahrungen, die wir machen. Aber dieser Befehl ist eben, dass alles, diese Prüfungen, diese Provokationen, diese Versuchungen, wir sollen diese als pure Freude ansehen. Also wir sollen nicht in erster Linie hüpfen und sagen, Halleluja, ich bin so froh, dass meine Gesundheit nun angeschlagen ist, sondern es ist schon etwas Innerliches. Natürlich sind wir traurig über diese Dinge, die geschehen in unserem Leben. Ich werde gleich einige nennen, gerade gestern was etwas gehört, was einen schon erschüttert. Aber innen drin als Mensch, ja, wie empfindet man das? Wie interpretiert man diese Dinge, die an einen herankommen? Ihr Lieben, dieser Befehl, das alles, diese Versuchung, Provokationen, was immer, als laute Freude anzusehen, das ist, auch wenn es befremdend ist, ein Befehl Gottes an uns. Letzten Monat haben wir von einem bekannten Ehepaar gehört, ein junges Ehepaar. Die junge Dame hat eine Fehlgeburt gehabt. So natürlich, das ist ein Schlag in die Nieren, wie man sagt im Deutschen. Wie sieht man diese Prüfung als etwas Freudiges? Wir werden das gleich gemeinsam ansprechen. Gestern saßen wir mit Freunden zusammen und die haben uns erzählt von einem Bibelschullehrer, der vor 2 Jahren seine 20 Jahre alte Tochter begraben musste, aufgrund gesundheitlicher Komplikationen und Schwächen. Und nach 2 Jahren ist er immer noch nicht in der Lage, zum Friedhof zu gehen. Mit seiner Frau ist es ähnlich. Prüfungen, Anfechtung. Wie gehen wir damit um? Das ist etwas ganz Reales. So, dieses Wort spricht in unser Leben, spricht in unsere Realität und sagt uns eigentlich, wie wir uns nicht äußerlich verhalten sollen, aber zumindest innerlich als gläubige Menschen. Es sagt uns, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Stellt euch mal vor. Und wenn wir jetzt denken, und mir geht es doch genauso, wenn wir jetzt denken, das ist unmöglich, ja, dass man sich in diesen Situationen selbst innerlich irgendwie freuen kann, ja, ihr Lieben, wenn wir sagen, es ist unmöglich, dann liegt es nicht an Gott, dann liegt es an uns, dass wir das sagen. Weil, und das verstehen wir, wenn Gott einen solchen Befehl an seine Kinder weitergibt, dann macht er auch so, dass in seiner Vorsehung er seinen Kindern die Kraft dazu gibt, sich genauso zu verhalten, wie er das sagt, in seinem Befehl. So, wir können seinem Befehl gehorchen, wenn wir wiedergeboren sind. In seiner Vorsehung hat der himmlische Vater uns das gegeben, dass wir es können. Wenn wir es nicht können, dann ist das Problem mit uns und nicht mit Gott. So, und jetzt versuche ich das einmal zu erklären. Ich versuche das zu erklären, nicht weil ich das erreicht habe, was hier gesagt wird, sondern ich wachse da in dieser Richtung. Ja, aber ich versuche das zu erklären aus der Schrift heraus, warum wir so einen radikalen Befehl Gottes an uns hier finden. Schauen wir mal. Wenn wir in der Bibel den Jakobusbrief suchen, dann finden wir ihn, zumindest in der deutschen Übersetzung, ist das der vorletzte Brief vor der Offenbarung. Das heißt, bevor wir zu dem Jakobusbrief kommen und diesen lesen, was haben wir denn vorher schon gelesen? Wir haben die Geschichte des Hiob gelesen. Hoffentlich haben wir die Geschichte des Hiob gelesen und gesehen, wie er reagiert hat, haben gesehen, wie Gott auf seine Not auch dann erwidert hat. Mehr als das. Und wir kennen die Geschichte des Hiob. Ja? Was hat er denn alles verloren? Er hat ziemlich alles verloren. Der hat seine Kinder verloren. Seine Ehefrau hat er nicht verloren. Und die hat ihm ganz schön Stress gemacht in seiner furchtbaren Situation. Seinen Besitz hat er verloren, seine Kinder hat er verloren, seine Gesundheit hat er verloren. So, bevor wir zum Jakobusbrief kommen, sollten wir diese Geschichte auf jeden Fall gelesen haben und vergegenwärtigt haben. Und dann lesen wir auch solche Verse wie zum Beispiel Psalm 139, Vers 16. Psalm 193, entschuldigt mich bitte, Vers 16, Zahndreher. Folgendes steht dort geschrieben. König David schreibt das: Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Deine Augen sahen mich schon, Gott, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Dinge, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch geschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Okay, wir machen weiter. Bevor wir zum Jakobusbrief kommen, sollten wir das Matthäusevangelium gelesen haben. Unter anderem auch diese Stelle aus Matthäus 10, 29 bis 30, wo Jesus Folgendes sagt, wir kennen diese Stelle sehr gut: Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen? Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Bei mir muss man nicht lange zählen, ja, da ist nicht mehr viel zum Zählen, aber wir verstehen das Prinzip, das uns hier Jesus selbst weitergibt. Weder ein Spatz, der vom Himmel fällt, ohne dass der Vater es weiß, noch passiert euch irgendwas als Kinder Gottes, ja, was Gott nicht zulässt. Selbst die Haare eures Hauptes sind gezählt. Auch das ist ein Konzept, das uns, wie ist das möglich? Gott ist es möglich. So, bevor wir zum Jakobus kommen, sollten wir das gelesen haben, das vergegenwärtigt haben. Unter anderem dann auch die nächste Stelle, Epheser 1, Vers 11, die Folgendes uns sagt. Epheser 1, Vers 11. In ihm, in Jesus Christus, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorher bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen Gottes. Und dann wird gesagt, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Und jetzt können wir natürlich überlegen, was ist mit alles denn gemeint? Und wir können natürlich noch andere alttestamentliche Stellen und neutestamentliche Stellen hinzufügen zu dieser Liste, die wir eben gelesen haben. Und wir sagen, Pastor, wir haben das gelesen, wir wissen das. Wir wissen, dass Gott absolut souverän ist in allem. Und das ist gut. Und jetzt müssen wir diese Wahrheit aber im Glauben annehmen und diese Wahrheit dann auch ausleben in unserem Leben, radikal ausleben. Nicht nur sagen, oh, Gott ist souverän in diesem Ding, aber in diesem Ding ist er nicht souverän. Das ist nicht, was die Bibel sagt. So, wir kommen zum nächsten Punkt, zum zweiten Punkt in unserem Text. Befehl Gottes steht da, unmissverständlich. Da brauche ich keine Worte weiter zu erklären, was sie im Griechischen bedeuten, ist sehr wunderbar übersetzt. Wir verstehen das alle. Und jetzt kommen wir zu der Erläuterung oder Erklärung dieses Befehls. Und dann wird Folgendes gesagt, schaut einmal in Vers 3. Das erste Wort ist, da ihr wisset. Ihr Lieben, es wird nicht gesagt, da ihr vermutet oder da ihr hofft oder da ihr glaubt und schon gar nicht, da ihr fühlt. Es wird gesagt, ihr wisst es. Woher können wir das denn wissen? Weil wir das Wort Gottes haben. Und wir schlagen die Bibel auf und die Bibel erklärt uns die Realität. Da ihr wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das ist die Antwort auf das Warum der puren Freude in der Anfechtung. So, wir sagen, okay, was bedeutet das? Ihr Lieben, der rettende Glaube an Jesus Christus, den wir haben durch die Wiedergeburt, wird durch die Prüfungen, wird durch die Anfechtung, Versuchungen aller Art bewährt. In anderen Worten kann man sagen, man wächst, man reift im Glaubensleben durch diese Prüfungen aller Art. So stellt euch vor, diese Prüfungen fehlen. Werden wir dann reifen? Wahrscheinlich nicht. So, die Prüfungen, die Versuchungen aller Art, die gehören in unser Leben, die müssen da sein. Und deshalb sollen wir das mit purer Freude auch ansehen oder das Verständnis dieser puren Freude auch haben, anhand oder weil die Prüfungen kommen. Und das Ausharren meint an dieser Stelle nicht, dass man Haare verliert, sondern es meint etwas ganz anderes. In manchen Übersetzungen wird das Wort Geduld gebraucht, ja, Geduld im Glauben. In anderen Übersetzungen wird das Wort Standhaftigkeit gebraucht, so zum Beispiel in der neuen Genfer Übersetzung, ja, es wird gesagt, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, aha, bringt das Standhaftigkeit hervor. Andere Worte neben Standhaftigkeit können auch gebraucht werden, zum Beispiel das Wort Beständigkeit. Und ich habe einmal nachgeguckt, dieses Wort studiert und habe festgestellt, dass in der Beständigkeit, in diesem Ausharren, lass mich ruhig dieses deutsche, altdeutsche Wort Ausharren gebrauchen, ein Aspekt der Freude da ist, interessanterweise. Weil, und wir verstehen das, ihr Lieben, wie warten wir auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus? Wir können mit verbissener Standhaftigkeit warten, ja, oder wir können mit freudiger Standhaftigkeit auf unseren Herrn warten. Das ist ein Unterschied. Und wie gesagt, wenn wir das Wort Standhaftigkeit ausharren im Neuen Testament studieren, dann sehen wir, dass es ein sehr, sehr wichtiges Wort ist, das in das Leben eines gläubigen Menschen, diese Eigenschaft des Ausharrens, der Standhaftigkeit gehört, in das Leben eines gläubigen Menschen unbedingt. Grammatisch ist das ein bisschen falsch, was ich gesagt habe, aber wir verstehen, was es meint. Ja, wir müssen diese Eigenschaft haben. Hier einige Beispiele oder einige biblische Belege dazu. Jesus, er erzählt das Gleichnis von dem vierfachen Ackerboden. Die drei Ackerböden, die sind nicht gut, obwohl die einen guten Anfang zum Teil haben. Nur ein Boden bringt Frucht. Und er sagt, Jesus sagt zu diesem einen, der dem fruchtbringenden Ackerboden folgendes. Er sagt in Lukas 8, Vers 15, das in der guten Erde aber sind diese, das Vergleich vom guten Ackerboden auf Menschen, ja, die in der Nachfolge Jesu Christi stehen, im Glauben sind, das sind diese, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, ja, das verstehen wir, das sind Christen, bewahren, das Wort bewahren, was Jesus sagt, das Wort Gottes bewahren, und Frucht bringen mit Ausharren. Und Frucht bringen mit freudiger Beständigkeit, das gehört zum Leben eines wiedergeborenen Menschen, der tatsächlich auch in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus lebt und wächst. Mit freudiger Beständigkeit bringt er Frucht. Nächste Stelle, Römer 5, 3 bis 4. Römer 5, 3 bis 4. Der Apostel Paulus, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, sagt nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale. Genau das gleiche Prinzip, was Jakobus auch anspricht, oder, na klar, das Wort Gottes kann sich nicht widersprechen. Ja, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, da haben wir es. Das Ausharren aber Erfahrung, die Erfahrung aber Hoffnung, die Hoffnung aber beschämt nicht. Sehr, sehr wichtig, ja, diese freudige Beständigkeit im Leben eines gläubigen Menschen. Das, was das Wort sagt. 2. Timotheus 2, Vers 12. 2. Timotheus 2, Vers 12 wird gesagt, wenn wir ausharren, wenn wir diese freudige Beständigkeit haben als gläubige Menschen, so werden wir auch mitherrschen. Hinweis auf das tausendjährige Reich, wo wir mit Jesus Christus herrschen werden, als Menschen, die zu ihm gehören, die wiedergeboren sind. Hebräer 10, 36. Hier sagt der Verfasser des Hebräerbriefes, denn ihr bedürfet, ihr müsst es haben. Was denn? Ihr bedürfet des Ausharrens. Ihr müsst die freudige Beständigkeit haben, auf dass ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißungen davon traget. So, was wird uns bewusst? Lesend diese Verse, uns wird bewusst, Ausharren, Geduld, freudige Beständigkeit, wie immer wir das auch nennen, ist ein Merkmal eines wirklich wiedergeborenen Menschen. Er bringt gute Frucht mit freudiger Beständigkeit. Zweitens, ohne Ausharren kann der Christ den Willen Gottes nicht vollbringen. Und drittens, erst wenn dieser Wille Gottes mit Ausharren getan ist, kann der Christ die Verheißungen erfassen. Sehr wichtig. Freudige Standhaftigkeit ist sehr, sehr wichtig. Wie kommt diese? Der Text sagt, durch Prüfungen und Anfechtungen. Kurze Illustration dazu, um das, was wir jetzt aus der Schrift gehört haben, ein bisschen zu untermauern. Ich versuche das ein bisschen zu untermauern durch eine Illustration. 1920 lebte ein Archäologe mit dem Namen Howard Carter in England. Er war ein Ägyptologe, das heißt, er hat sich mit all dem, was ägyptische Geschichte ist, befasst. Und ein interessantes Feld, denke ich mir, interessante Angelegenheit. Und das war aber sein Leben gewesen. Ja, er hat sich sehr mit dieser Kultur des alten Ägypten beschäftigt und dann kam ihm auch irgendein Fragment eines Steines in die Hand, das jemand übersetzt hat. Und in diesem Fragment hat er festgestellt, dass in dem Tal der Könige, habt ihr das mal gehört? Tal der Könige, wo all die Pharaonen Ägyptens begraben liegen, die haben da ihre Gräber, ja, dass in diesem Tal der Könige unter anderem auch der bekannte Pharao mit dem Namen, ich versuche das mal richtig auszusprechen, Tutankhamen, er war ein Teenager gewesen, als er gestorben ist, war er noch in seinen Teenagerjahren, und dass in diesem Grab anscheinend sehr viele Reichtümer mit diesem Pharaonen begraben worden sind oder in, ja, was immer. Und so hat er versucht dann, in ich weiß nicht wie viele Jahre er immer wieder nach Ägypten gereist hat, zu diesen archäologischen Ausgrabungen, hat er versucht, dieses Grab zu finden, konnte es nicht finden für die längste Zeit. Die Wissenschaftler oder die anderen Ägyptologen haben gesagt, Mensch, seit 200 Jahren machen wir diese Ausgrabung hier, vieles ist geplündert worden, vieles ist weggenommen worden, du wirst das Grab wahrscheinlich nicht finden, weil es schon geplündert ist. Er ließ sich nicht entmutigen, sondern hat weiter gesucht und tatsächlich, 1922 hat er dann das Grab gefunden, den Eingang in das Grab dieses Pharao Tut, wie er auch genannt wird. Und er war der Erste, der mit seinen eigenen Augen dann dieses außerordentliche Grab oder Sarkophag gesehen hat. Und als es geöffnet wurde, konnte er all die Schätze in demselben dann auch sehen, die mit diesem Pharao dann begraben worden sind. Und die Entdeckung war damals eine gewaltige Sensation, ist eigentlich heute noch. Ja, noch heute gilt diese Entdeckung als eine der gewaltigsten und aufregendsten archäologischen Funde. Ja, und sein Name, Howard Carter, steht im Zusammenhang eben mit diesem historischen Fund. Und das war alles nur möglich, weil dieser Mann mit einem Beweisstück in seiner Hand oder einigen Beweisstücken in seiner Hand sich nicht beirren ließ auf seiner Suche nach diesem Grab. Er hat nicht aufgegeben, er war beharrlich. Und in einer ähnlichen Weise, ihr Lieben, ist das mit den Schätzen, die uns Jesus Christus gibt, schon in der Zeitlichkeit und natürlich auch in der Ewigkeit geben wird. Wir können diese erfassen in der Zeitlichkeit und der Schlüssel dazu ist das Ausharren. Ja, oder die fröhliche Standhaftigkeit in allerlei Anfechtung unseres Lebens. Ist das wichtig? Die Schrift ist ganz klar. Es ist sehr, sehr wichtig. Und weil es wichtig ist, lässt Gott in unserem Leben diese Prüfungen, diese Anfechtungen zu. Und jetzt, ich habe Bruder Ackermann gefragt, ob er ein Zeugnis weitergeben will. Ich habe mit ihm letzte Woche gesprochen und er hat mir von seinem Erleben erzählt und dass er so etwas Ähnliches auch erlebt hat in seinem Leben. Gerade vor kurzem, kann ich dich bitten, nach vorne zu kommen und persönliches Zeugnis weiterzugeben?
Ja, wenn ich was sagen möchte, dann bekomme ich weiche Knie. Ja, ich komme eigentlich von einer großen Familie. Ja. Ich habe 7 Brüder und 5 Schwestern. Ja, und meine Mutter hat gesagt, die im Sonntag geboren sind, die predigen. Das sind 3 Brüder, die am Wort dienen. Ja, und ich bin nicht im Sonntag geboren. So, ich eigentlich bin ein bisschen, sagt man, sehr schwer zu reden. Mir fällt es schwer zu reden. Aber ich freue mich über das Jakobusbrief, ja, dass jetzt wir zusammen werden durchgehen und besonders über die Anfechtungen. Und das war so, am Freitag wollte ich mit Ed reden, bin ich morgens früh hier gekommen, habe ich geklopft, er war nicht da. Und war so bei mir sehr schwer am Herzen. Und dann bin ich so losgefahren zu Peter Bau, und mein Sohn baut und ich helfe ihm. Und dann plötzlich kamen diese Worte: Freut euch in der Versuchung. Und wirklich, ich kann euch ganz ehrlich sagen, dass ich bekam so eine Freude, überwältigende Freude. Ich erinnere mich, als ich mich bekehrt habe, dann bekam ich diese Freude. Weißt du, die Freude im Herrn, der mir alles vergeben hat. Und dann ist wirklich, ja, wie gut wir haben, dass wir dieses Wort haben. Der zuruft zur Freude. Und ich möchte auch alle euch sagen, freut euch.
Dankeschön, Jakob. Ich weiß, es ist nicht einfach, ja, ein Zeugnis weiterzugeben. Als ich das gehört habe, was du erzählt hast, du hast mir noch ein bisschen mehr erzählt, dachte ich, ach, das passt wunderbar zur Predigt. Und dann habe ich gedacht, oh, hoffentlich wird er einige Worte sagen und dann auch aus dem Praktischen. Du hast diese Prüfung, ja, oder du warst in dieser Prüfung drin, Anfechtung, und dann hast du überlegt, was eigentlich das Wort Gottes sagt und dass es zur Freude aufruft und dann hast du verstanden, es ist nicht Zufall, dass ich da drin bin. Und dann hast du diese Freude dann auch wirklich innerlich erlebt. Es ist wunderbar. Das Wort Gottes, ihr Lieben, das ist wahr. Es ist real. Es ist nicht etwas, was so in den Wolken ist und möglicherweise könnte es so sein, irgendeine Philosophie oder schönes Gefühl. No. Wenn Gott etwas sagt in seinem Wort, dann wird das schon so sein. Und er sagt, wenn wir eben auf diese Prüfungen, auf diese Anfechtung, was immer es ist, aller Art wird gesagt, aller Art, ja, nicht umsonst. Wenn wir richtig darauf reagieren, dann werden wir das erleben. Ja? Ja? diesen besonderen Segen Gottes auch in unserem Leben. Und jetzt kommen wir auch zu dem Endergebnis in Vers 4. Schaut einmal, was da steht. Und hier kommen wir genau zu dem, was Bruder Ackermann auch so angedeutet hat, gesagt hat, was in seinem Leben war. Es wird gesagt, das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, auf das ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Das ist ein gewaltiges Wort. Das ist ein gewaltiges Wort. Hören wir einmal, was die Neue Genfer Übersetzung sagt oder wie sie das übersetzt. Richtig auf den Punkt getroffen. Es wird gesagt, und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, in der Wiedergeburt, zur Vollendung kommen. Denn dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Egal, wie man das sieht oder interpretiert, es ist eine gute Sache, was wir hier lesen. Das verstehen wir, das ist etwas Wunderbares. Und ich möchte mit einer Illustration das, was wir hier lesen, so ein bisschen noch verdeutlichen, verinnerlichen. Und wir verstehen, wenn hier von einem vollkommenen Werk gesprochen wird, wir werden hingewiesen auf Jesus Christus. Ja? Wir sollen in das Ebenbild Christi geformt werden. Davon ist hier die Rede. Wie geschieht das? Es geschieht nicht einfach so. Geschieht nicht, wenn uns alles wunderbar geht, alles wunderbar funktioniert. Wie geschieht das? Durch Anfechtung, Prüfungen, Versuchungen. Werden wir in das Ebenbild Jesu Christi dann auch geformt. Und dann geht es darum, auf das ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Es geht dann natürlich eben, so wie ich das verstehe, um die Ewigkeit. Ja? So, Illustration. Ein Beispiel. Ich habe von einer jungen Frau gelesen, die mit ihrem Vater gelebt hat. Und diese junge Frau war immer miserabel. Die hat sich immer beschwert. Ja, sie war nicht hübsch genug, immer Probleme gewesen in ihrem Leben und sobald ein Problem vorbeigegangen ist, kam schon das nächste. Und sie versicherte ihrem Vater, dass sie einfach nur müde gewesen ist von all den Kämpfen in ihrem Leben. Und der Vater hat nicht viel gesprochen, er war ein Koch. Gewesen. Er war ein Koch gewesen. Er hat seine Tochter mitgenommen in die Küche und sagt, komm mal mit, ich will dir was zeigen. Ich will dir etwas demonstrieren. Und dann füllte er drei Töpfe mit kochendem Wasser oder mit Wasser und dann ließ er es auf dem Herd kochen. Und dann in einen Topf hat er Kartoffeln reingetan, in den zweiten Topf Eier und in den dritten Topf tat er gemahlene Kaffeebohnen. Ja. Und seine Tochter war ein bisschen genervt und denkt, was ist denn hier los? Will er mir jetzt beibringen, wie man kocht? Warum macht er das? Ja. Nach 20 Minuten stellte der Vater den Herd ab. Er schüttete das Wasser aus dem Topf mit den Kartoffeln, holte eine Kartoffel raus, dann holte ein gekochtes Ei raus und den gekochten Kaffee filterte er dann ab in zwei Tassen. So, als er fertig gewesen ist, sagt er zu seiner Tochter, Tochter, was siehst du? Und die Tochter ist fast explodiert. Ja, was soll ich denn schon sehen? Ich sehe eine Kartoffel, ich sehe ein Ei und ich sehe einen Kaffee. Und schließlich sagte ihr Vater zu seiner Tochter, berühre mal die Kartoffel. Und sie berührte die Kartoffel, natürlich war die Kartoffel weich. Dann sagte er, okay, schäl mal das Ei. Die schälte das Ei war hart. Und dann sagt er, okay, und jetzt probier mal den Kaffee. Sie probierte und dann hat sie sich gefreut, dass sie den Kaffee trinken konnte und hat natürlich auch gelächelt. Immer noch hat sie nicht verstanden, worum es ging. Und sie fragt ihren Vater, okay, Vater, was bedeutet das alles? Warum zeigst du mir das? Ich weiß das doch, dass diese Dinge passieren, wenn diese Produkte ins heiße Wasser kommen. Und der Vater sagte dann zu seiner Tochter Folgendes. Er sagt, die Kartoffel, die Hühnereier und auch der Kaffee, sie waren alle in demselben prüfenden Element des kochenden Wassers gewesen. Die waren diesem prüfenden Element des kochenden Wassers ausgesetzt. Aber jedes dieser drei Produkte reagierten anders auf die Hitze. Ja? Die harten Kartoffeln wurden weich und zerbrechlich. Das flüssige Hühnerei, das nur mit einer Schale zusammengehalten wurde oder war, wurde im kochenden Wasser hart. Und der Kaffee reagierte einzigartig. Nachdem es dem heißen Wasser ausgesetzt war, veränderte der Kaffee das Wasser und wurde zu etwas ganz Neuem, einem wunderbaren Getränk. Und so sagte der Vater, wenn du dein Leben in den Prüfungen jetzt ansiehst, welchem der drei Produkte gleicht dein Leben? Und dann verstand die Tochter, ja, dass in jedem Menschenleben es eigentlich so ist, dass unangenehme Dinge immer wieder vorkommen. Aber dass es darauf ankommt, ja, was gerade in dieser Hitze der Anfechtung, wie wir das manchmal sagen, was in uns passiert, wie wir damit umgehen. Werden wir weich und zerbrechlich? Werden wir hart und verbittert? Oder werden wir zu einem Wohlgeruch wie der duftende Kaffee? Und wie gesagt, dieser Begriff vollkommenes Werk, ja, spricht eigentlich von der Ähnlichkeit, ja, die wir haben müssen zu unserem Heiland Jesus Christus, was wir erstreben sollen. Wir sollen in das Ebenbild Christi gestaltet werden. Und das ist ja ein Prozess. Das geht ja nicht von jetzt auf gleich. Es ist ein Prozess, wie die Heilige Schrift uns das sagt. Und die Vollendung dieses Prozesses erleben wir in dem Himmel. So, was lernen wir aus dem Nachdenken des vor uns liegenden Textes hier in Jakobus 1? Wir lernen, dass der wahre, rettende Glaube in uns mit Freude reagieren muss, wenn er auf die Probe gestellt wird durch mancherlei Anfechtung. Der wahre rettende Glaube reagiert eigentlich mit Geduld auf diese Prüfungen. Die Freude kommt dann aus dieser Geduld. Und wir verstehen auch, dass diese Proben in unserem Leben, diese Anfechtung, diese Prüfung, die müssen sein, damit wir in das Ebenbild unseres Heilandes Jesus Christus gestaltet werden. So, und darum geht es eigentlich in dieser Aussage des Befehls oder der Hinweis des Befehls ist der, wir müssen im Glauben reifen. Das ist das, was Gott möchte. Und deshalb kommen diese Dinge ja, in unser Leben. Die Prüfungen, die Anfechtungen und auch die Versuchungen. Und ihr Lieben, die Reife des Glaubens, das ist das, was wir wollen. Wir wollen reifen. Wir wollen Jesus ähnlicher werden, weil wir Jesus Christus lieben, weil wir Jesus Christus ohne uns zu schämen begegnen wollen. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Amen.